Die letzte Predigt in dieser Serie, meine Herzensworte. Und währenddem ich diese Serie jetzt gemacht habe und so dran war, habe ich gemerkt, ich habe so viel mehr Herzensworte. Und ich werde nächstes Jahr, Februar oder so, nochmals eine kleine Serie mit 3 Predigten zum Thema Herzensworte machen. Und ich möchte euch das wirklich auch nahe bringen, nahe legen. Wir haben am Ende dieses Jahres, am 31. Dezember, wenn Gottesdienst ist, so jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, haben wir einen Erlebnisgottesdienst, wo wir die Losung verteilen, das Abendmahl zusammen feiern und wo es so schön wäre, wenn wir über unsere Herzensworte miteinander ins Gespräch kommen könnten. Wenn der eine oder die andere hier nach vorne käme und sagt, das ist mein Herzenswort und darum bedeutet mir dieses Wort so viel. Es hat damals in diese Situation hineingesprochen, das hat mein Leben verändert, geprägt oder es ist heute noch so, wie wenn Gott gerade erst gesprochen hätte. Am 31. Dezember, dieser Erlebnisgottesdienst. Und vielleicht ist es auch gar nicht so eine schlechte Idee, wenn ihr, zumal wenn ihr Kinder habt oder auch sonst Leute, die euch wichtig sind, wenn ihr diese Worte mal aufschreibt und vielleicht eine kleine Anekdote dazu, warum dieses Wort so wichtig ist für euch. Denn ich habe gemerkt, dass gerade jetzt bei mir manchmal die Leute gar nicht verstehen, warum ich in gewissen Situationen so oder so entscheide. Dass ich zum Beispiel ein Mensch bin, der gern entscheidet, das liegt an der Predigt, die ich am ersten Sonntag gehalten habe, also am ersten Sonntag dieser Serie, weil ich weiß, dass Gott zu gewissen Zeiten einfach konkrete Entscheidungen von uns will. Und wir sie nicht herausschieben können, sondern dann entscheiden müssen, wenn es dran ist. Oder dass ich Gott als den heiligen Gott kenne, liegt darin, dass ich eingetaucht bin in diese Jesaja-Geschichte, wo das heilig, heilig, heilig gerufen wird. Und dass ich weiß, wie mein Vater im Himmel zu mir steht, darum geht es heute in diesem Text. Es war ein Moment, also es geht hier, ihr seht es vermutlich nicht so gut, weil es dunkel ist. Ah, geht nicht mehr. Der unterste Satz, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Um das geht es mir heute zentral. Es war so ein Moment, ich war damals krank, wie auch jetzt viele sind und alle, die am Livestream zuschauen und krank sind, seid herzlich gegrüßt. Es kommt wieder besser. Ich lag wirklich da nieder. Ich dachte mir, ja nun gut, dann nutze ich halt die Zeit und ich versuche ein bisschen in der Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder wenn man so in der Bibel liest und so nach dem 3., 4. Vers man sich überlegt, was habe ich jetzt im ersten Vers gelesen? Oder wenn es sogar so ist, wie mir auch manchmal passiert, dass dann das Buch so langsam so, und ich merke, jetzt bin ich am Einschlafen und die Kraft lässt so nach, dass es gar nicht mehr geht. Und da habe ich die Bibel auf die Seite gedacht, nun gut, ja, Bibel lesen geht also nicht. Da habe ich gedacht, ja gut, dann bete ich einfach, ich habe ja immer so viele Anliegen und wenn man so im Bett liegt und nichts tun kann, dann kann man ja einfach beten. Haben auch viele ältere Geschwister schon gesagt, wenn sie nachts wach liegen, dann beten sie einfach. Habe ich gedacht, gute Idee, dann bete ich und dann wollte ich beten. Und auch da, nach kurzer Zeit wusste ich nicht mehr, was habe ich jetzt genau gebetet. Und da kam mir dieses Wort von Luther, Martin Luther in den Sinn, ja, wenn man nicht so konzentriert betet, sondern einfach immer wieder vergisst, was man betet, dann ist man nicht bei der Sache. Und es hat mir wirklich Not gemacht. Ich habe gedacht, ich kann nicht Bibel lesen. Ich kann nicht beten. Ja, nun gut, wir sind ja heute technisch so versiert. Ich habe dann einfach gedacht, ja, dann höre ich ein bisschen Gottes Wort oder höre eine Predigt. Einfach so diese Dinge, die ich weiß, die tun mir gut, die tun meiner Seele gut, die machen mich stark in meinem Glauben. Und ich bin einfach eingeschlafen. Und dann bin ich wieder erwacht und habe gedacht, ach, auch das, schalte es lieber ab, das Geschwatz immerhin im Hintergrund. Und ich war ein wenig frustriert. Ich dachte, Mensch, jetzt hätte ich mal Zeit, aber ich kann nichts machen, wirklich nichts. Und in diese Situation hinein, da kam dieses Wort. Und es ist so wie bei mir manchmal so, wie wenn ich Gott wirklich hören würde. Diese Worte, manchmal sehe ich sie auch vor Augen, aber das habe ich wie gehört. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und es ist ja nicht so, dass mir das einfach so zufällt, so aus dem Nichts. Und ich habe diese Stellen ja x-mal gelesen in der Bibel. Und dann habe ich gespürt, das sagt Jesus Christus jetzt zu mir. Das sagt mein Vater zu mir. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und nun nur schon dieser Anfang, diese Anrede, dieses mein Sohn, das war für mich so was Schönes, so was Tolles. Ich kann ja nicht gerade sagen, dass ich ohne Liebe aufgewachsen bin. Das wäre total übertrieben. Aber dieses Wissen, da ist jemand da, der sich wirklich um mich kümmert, der mich jetzt in meiner Situation sieht und keine Forderungen stellt, nicht sagt, gib dir ein bisschen Mühe, reiß dich ein wenig zusammen. Alles solche Dinge, die ich so aus der Kindheit kenne, oder jetzt reiß dich mal zusammen, lass dich nicht so gehen. All das sagt mein Vater im Himmel nicht zu mir in einer solchen Situation. Sondern er sieht mich, er sieht meine Not, er sieht ein Stück weit auch meine Verzweiflung, mein Stehenbleiben auch in diesem, ich kann nichts tun, und spricht mir diese Worte zu. Mein Sohn, ich möchte gerne, dass du das für dich auch hörst. Mein Sohn, meine Tochter, dir ist vergeben, wirklich vergeben. Und für mich ist das der Inbegriff dafür, dass alles gut ist. Ich muss mich nicht mehr rechtfertigen. Ich muss nicht mehr erklären, warum ich nicht so viel leisten kann wie andere. Ich muss nicht mehr mich messen irgendwo, sondern es ist einfach gut. Da ist der Vater und da ist der kleine André und zwischen uns ist es gut. Und wenn es zwischen Gott, dem Vater und mir gut ist, dann ist die Welt in Ordnung für mich. Auch wenn ich weiß, dass nicht alles in Ordnung ist zurzeit. Dieses Unbedingte und einfach getragen sein vom lebendigen Gott, das ist das, was ich in dieser Situation gelernt habe. Dieses auch Wissen oder dieses wie zufrieden sein damit, dass ich nicht in diesem Abspulmodus bleiben muss, ich muss irgendwas tun, ich muss was leisten, ich muss was darstellen, sondern ich kann einfach die Flügel hängen lassen und einfach sein. Und es ist gut, es genügt für Gott. Es genügt für Gott, einfach da zu sein. Denn Gott ist in sich selbst voll genügsam und darum genügt es auch für mich, wenn ich einfach da bin und mich von Gott lieben lasse. Von Gott tragen lasse, von Gott trösten lasse, wenn ich einfach in seiner Gegenwart bleibe. Und ich muss mich nicht mal bemühen darum, denn Gott ist da. Und eigentlich geht es für mich immer nur darum, dass ich selbst lernen muss zu verstehen, dass Gott da ist. Ich muss ihn nicht heranbeten, heransingen, heranziehen mit meinen Werken, sondern ich kann einfach da sein und Gott ist schon längst da und wartet auf mich. Ich glaube, dass oftmals nicht das, was wir tun, uns von Gott trennt, sondern dass wir vergessen haben, dass wir nichts tun müssen, weil Gott schon da ist. Dass wir manchmal so in Betrieb sind, in Action sind, in a hurry sind, also unterwegs sind und irgendwas tun dauernd, dass wir gar nicht merken, dass Gott schon längst auf uns wartet, dass er sozusagen hinter uns steht und nur wartet, bis wir mal stillstehen, uns umdrehen und sagen, ja, ich bin jetzt auch da. Das ist das, was für mich so kostbar ist am Glauben. Ich kann einfach da sein. Und das ist auch das, was mich getrost macht. Wir haben gestern hier geprobt für den Heiligabend und wir haben so hier darüber gesprochen, wie es ist, mit dem Auto herumzufahren. Es war so 4 Uhr, es war gerade so dieser Höhepunkt, die Züge sind nicht gefahren, die Leute konnten nicht auf den Parkplatz rauffahren, weil ich habe ihm gesagt, der Schnee ist mir zu schwer, ich kann nicht alles wegschaffen, das erträgt mein Rücken nicht mehr. Und dann hat er immer gesagt, ja, hast du denn, oder beziehungsweise ging es noch weiter, haben wir gesagt, ja, wie machen wir das? Jemand nach Hause fahren, jemand hat gesagt, ja, ich möchte lieber nicht. Habe gesagt, kein Problem, ich fahre dich nach Hause. Und da hat die Person gesagt, hast du keine Angst? Nein, wieso soll ich Angst haben? Ich bin getragen von Gott, ich bin in seiner Hand. Ich weiß, was immer auch kommt, ich bin unter Gottes Segen und unter Gottes Schutz. Und darum kann ich auch ein angstfreies Leben führen. Ein Leben, wo ich nicht immer denken muss, genügt es und bin ich recht genug und schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, sondern es ist einfach gut, mit Gott zu sein. Die Geschichte hat ja noch einen größeren Rahmen. Ich möchte euch diesen größeren Rahmen noch ein wenig euch damit hineinnehmen. Diese vier Freunde, die tragen ihren Freund hin zu Jesus. Und ich kann nur einfach sagen, gesegnet der Mann, der einen Freund hat. Gesegnet die Frau, die eine Freundin hat. Und ich weiß, wenn ich solche Dinge sage, ich kann es manchmal fast greifen, dann denken gewisse Leute, ja, wer ist dann mir Freund? Und ich glaube, es ist die falsche Frage. So wie die Frage, wenn es darum geht, lieben wir, wen lieben wir, warum lieben wir, wie können wir Gottes Liebe weitergeben? Ja, wer liebt dann mich? Die Frage, die du dir stellen musst, ist vielleicht mal die, wem bin ich Freund? Für wen bin ich da? Wem bin ich so nahe, dass er mich anrufen würde um Mitternacht, wenn er ein Problem hat? Wer ist mir so nahe? Wem bin ich Freund? Und Freund sein ist genau das. Ich meine, wir wissen gar nichts über den Hintergrund, über die ganze Geschichte. Wir wissen nicht, ob er einen Unfall gehabt hat, ob sie früher zusammen die tollen Dinge getan haben, die Freunde so miteinander tun und dann ist etwas passiert und er wurde gelähmt oder war es von Anfang an, wie ist er dann zu Freunden gekommen? Keine Ahnung. Aber was wir sehen hier ist, dass ein Freund seinen Freund trägt. Auch er trägt, wenn er manchmal schwierig ist. Meine Freunde sind auch nicht immer einfach. Also ich finde überhaupt, Menschen sind manchmal ganz schön kompliziert und schwierig. Also wenn alle so wären wie ich, wäre es natürlich kein Problem. Ihr habt die Ironie gespürt, die Selbstironie. Nein, die anderen sind so wie ich, einfach komplizierte Wesen, die sich manchmal selbst nicht verstehen und Dinge tun oder sagen, die manchmal auch schräg sind, aber das erträgt eine Freundschaft. Ich weiß noch genau in einer Situation, als ich mal jemandem zu nahe gekommen bin und er eingeschnappt war, noch in Geis oben in der FG. Und später ist er zu mir gekommen und gesagt, weißt du, unsere Freundschaft erträgt das, aber es hat mich schon sehr gestört damals. Aber zwischen uns, zwischen dich und mich, kommt kein Blatt hinein. Ein Freund. Nichts kann uns da irgendwie auseinanderbringen. Ja, wem bist du Freund? Freund sein heißt für mich immer auch, ich trage die Menschen und ich kann die Menschen persönlich am besten tragen, indem ich sie vor Gott trage in meinen Gebeten. Ich weiß, hier ist es richtig tragen, oder? Aber es ist für mich wie ein Sinnbild, wie ein Metapher, ein Bild für das, was sie eigentlich machen. Es ist ihnen ein Anliegen, dass das Leben dieses Mannes verändert wird. Das ist auch Freundschaft, einander nicht einfach dort stehen lassen, wo man gerade steht, und sagen, komm, es gibt noch was mehr. Komm, wir entdecken noch mehr. Komm, ich nehme dich mit. Wir gehen jetzt zu Jesus zusammen. Und sie lassen sich nicht aufhalten. Auch das sind Freunde. Oder sie hätten ja in dieser Situation sagen können, ach, heute ist kein guter Tag. Probieren wir es nächstes Mal, wenn er gerade in der Gegend ist. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben gesagt, dann suchen wir halt einen Weg. Dann gehen wir halt einen Schritt weiter. Dann machen wir etwas völlig Unkonventionelles. Ja, manchmal müssen wir auch unkonventionell sein, wenn es darum geht, Menschen zu Jesus zu bringen. Nicht einfach denken, ja, sie hat jetzt Nein gesagt oder er hat jetzt Nein gesagt, dann lassen wir ihn halt, sondern einfach mal sagen, komm, ihr macht das mal anders. Ich habe ja vor einigen Jahren mal jemandem gesagt, die Person kam zu mir und hat gesagt, ja, wir können nächsten Sonntag nicht in den Gottesdienst kommen, wir feiern Geburtstag und dann essen wir zusammen und dann brunchen wir zusammen. Dann habe ich gesagt, komm, mach es doch anders. Geh doch hin und sag deiner Familie, ich wünsche mir von euch nichts auf den Geburtstag. Kommt in den Gottesdienst und nachher gehen wir zusammen Mittagessen. Das ist mein Wunsch. Und die kamen. Ja, wer kann einer Mutter einen Wunsch abschlagen als Sohn? Ist nicht so einfach. Nicht so einfach, auch für mich nicht. Nicht so einfach. Sie ließen sich nicht aufhalten und sie gingen sogar so weit, dass sie den Gelähmten durch die Decke runterließen. Jetzt wechseln wir mal den Blickwinkel. Wir waren jetzt bei den Freunden, sie haben ihn runtergelassen, sicher sehr gespannt. Ich finde das Bild so wunderbar, weil die dort oben, die schauen so rund und denken, was passiert jetzt? Was macht Jesus jetzt? Er kann nicht dran vorbeigehen an meinem Freund. Das ist Beten für mich, oder? Er kann nicht dran vorbeigehen. Er muss jetzt schauen. Und dann, wie gesagt, den Blick wechseln. Wie ist es wohl diesem Gelähmten zumute gewesen? Also, ich bin ja da nicht so wahnsinnig der Fachmann, aber es ist ja ein bisschen, wie soll ich sagen, beschämend, wenn man so durch die Decke gelassen wird. Und alle Augen sehen einem an und man möchte vielleicht am liebsten im Boden versinken. Und dieser Mann hier war dann da, er starb mit Jesus und ich weiß nicht, ich stelle mir das manchmal so wie in einem Film vor oder wenn ich diese Geschichte höre, so wie eine Glocke, die plötzlich da ist und es gibt nur noch Jesus und diesen Gelähmten. Und es ist völlig egal, was die anderen Leute denken. Es ist völlig egal, was die Leute im Hintergrund schwatzen. Es ist völlig egal, ob sie das toll finden oder ob da der Hausherr sagt, also aber mein Dach da oben, das wird dann geflickt, nicht wahr? Völlig egal. Alles ohne irgendwelche Bedeutung, denn es gibt in dieser Situation nur Jesus und die Gelähmten. Das sind so heilige Momente. Und in diesen heiligen Moment hinein spricht Jesus dieses Wort, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Möchtet ihr mal sowas erleben? Also ihr müsst jetzt nicht Antwort geben, ist eine rhetorische Frage. Ich muss das immer sagen, weil manchmal erwarte ich auch Antwort, aber jetzt da nicht. Möchtet ihr mal sowas erleben? Könnt ihr euch vorstellen, was in diesem Mann vorgeht? Oder was die Freunde denken, also für das haben wir ihn jetzt nicht 5 Kilometer weit getragen. Das wäre auch einfacher gegangen, Sünden vergeben. Und der Mann denkt vielleicht, ja, ich möchte eigentlich geheilt werden, nicht vergeben der Sünden. Es wäre zwar auch nicht schlecht, vergeben der Sünden. In diesem Moment ist er ja nicht nur bloßgestellt, weil er durchs Dach hinuntergelassen wird, er ist auch bloßgestellt und ein Stück weit beschämt, weil Jesus ihn als Sünder anspricht. Öffentlich. Seltsam, oder? Ungewohnt für uns. Alles so, wir sagen manchmal so, andere Kulturen sind Schamkulturen, denke ich, was sind an mir? Auch sehr, sehr schambehaftete Menschen. Können kaum dazu stehen, wenn wir was Falsches tun oder wenn jemand uns anspricht, dann, und ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, wenn meine Frau mir manchmal sagt, das war nicht so gut, dann denke ich, will ich jetzt gar nicht hören. Ja, Jesus spricht das Problem an und er will diesen Mensch von innen heraus verändern. Und dass die Heilung nachher noch kommt, das wissen wir ja, aber eigentlich ist das der entscheidende Moment. Denn in diesem Moment, da geht es um ewiges Leben oder kein ewiges Leben. Ganz einfach. Da geht es nicht darum, die nächsten 20 Jahre besser oder schlechter zu leben, sondern da geht es um die Ewigkeit. Und hier sagt Jesus als erstes das, was ihm das Wichtigste ist für uns Menschen, nämlich, dass du mit Gott in Ordnung kommst, dass du mit Gott ins Reine kommst und nicht irgendwie hängen bleibst, nicht hängen bleibst in deinem Versagen oder in deiner Schuld. Er ist ganz unten. Auch wirklich bildlich gesprochen, oder? Er wurde heruntergelassen und er liegt am Boden. Und vielleicht erkennst du dich in dieser Situation als ein Mensch, der am Boden liegt. Als ein Mensch, der sich fühlt, als ob eine Dampfwalze über ihn hinausgebraust wäre. Als ein Mensch, der sich fragt, wo sind denn jetzt meine Freunde? Als ein Mensch, der sich allein in dieser Welt fühlt. Vielleicht kennst du genau diese Situation. Irgendwie bloßgestellt, man mag gar nicht mehr darüber reden, wie es einem geht. Man mag gar nicht mehr darüber reden. Und die vielen Fragen, die die Leute stellen, die hat man da oben und es ist einfach genug. Und in diese Situation hinein möchte ich dir sagen, Jesus sieht dich. Möchte ich dir sagen, Jesus kennt dich. Und er will in deine Situation hineinsprechen. Er will dein verletztes, zerstörtes, zerbrochenes Herz heilen. Und vielleicht heilt er auch noch mehr in deinem Leben. Und vielleicht wird noch ganz anderes gut, wenn die Beziehung zu deinem Vater wieder gut wird. Oftmals sind die Heilungen ja auch im Nachgang zu solchen Veränderungen in der Seele geschehen. Nicht einfach so plumps jetzt mal ein paar Heilungen raushauen, sondern zurechtgebracht werden. Im Sinn von, jetzt kann ich im Leben stehen. Jetzt weiß ich, wo ich hingehöre. Jetzt bin ich wieder versöhnt mit Gott. Eines meiner Herzensworte, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn ich nichts mehr weiß, wenn alles mir aus dem Hirn rausfällt oder zerlöchert wird, das möchte ich mir behalten auf ewig. Sünden vergeben, alles ist gut. Ich habe gesagt, dass wir am 31. Dezember diesen Erlebnisgottesdienst haben. Ich habe euch gesagt, dass wir dann auch die Losungen wieder verteilen und vielleicht ist dort ein Wort drin, das dich besonders anspricht. Vielleicht hast du aber auch ein Wort auf dem Herzen, das du mit uns teilen möchtest. Ich sage das jetzt, dann schmälere ich dann nicht die Freude an den Losungen dann am 31. Dezember. Ich ziehe für mich keine Losungen. Weil ich innerlich immer in der Erwartung bin, Herr, ich brauche das Wort direkt von dir. Zeig mir, was für dieses Jahr wichtig ist. Und wenn ich mal im Januar, Februar, März kein Wort habe, dann genügt es mir auch, wenn es im April zufällt. Ich bin da völlig entspannt und nicht mehr im Stress. Denn ich suche Herzensworte für mich. Und vielleicht hast du solche Herzensworte. Nochmals, schreib sie doch auf. Schreib ein paar Zeilen dazu. Sag, was hat dieses Wort in deinem Leben bedeutet? Vielleicht ist es auch dieses Wort. Und vielleicht ist heute der Moment oder heute der Tag, in dem es sich besonders anspricht, dir es richtig ins Herz fällt und du sagst, ja, an diesem 3. Dezember 2023, da hat mich dieses Wort getroffen und es ist etwas abgefallen. Und ich bin aufgestanden als befreiter Mensch. Es gibt nichts Schöneres, was ich mir als Pastor wünschen könnte, was passiert, als dass Jesus so in dein Leben hineinspricht. Lasst uns einen kurzen Moment stille sein und dann uns neigen zum Gebet. Herr, der du die Herzen kennst und weißt, was in uns ist. Herr, der du unsere Sorgen und Nöte kennst und weißt, wie wir sie abschütteln möchten und wie es nicht gelingt. Herr, allmächtiger Gott und Vater, Scheine du mit deinem Licht in unser Leben hinein. Vertreibe die Dunkelheit, lass es hell und klar werden. Schenk neue Freude zum Leben aus deiner Fülle und aus deiner Gnade. Herr, lass uns nicht alleine und verstoßen durch diese Welt gehen, sondern an deiner Hand, als deine Kinder und unter deinem Schutz. Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben in Jesu Namen. Lob und Preis, allmächtiger Vater, für dieses Geschenk. Amen.